Wir hören auf den Predigttext für den heutigen Sonntag, der im Evangelium nach Johannes steht. Johannes Kapitel 16 von Vers 5 bis Vers 15. Johannes Evangelium Kapitel 16 von Vers 5 bis Vers 15. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Doch niemand von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies alles gesagt habe. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden, und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich aus, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, das hat er von mir. Alles, was der Vater hat, das gehört auch mir. Und darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, das hat er von mir. Soweit dieser Abschnitt aus Gottes Wort. Eines Tages musste es passieren. Natürlich hatte Jesus seinen Jüngern schon zuvor bei unterschiedlichen Anlässen gesagt: Ich werde für die Menschen sterben, auferstehen und zum Vater im Himmel zurückkehren. Aber seinen Nachfolgern war dieser Gedanke zu unvorstellbar gewesen. Das, was Jesus da gesagt hatte, das lag jenseits ihres Vorstellungsvermögens. Sie hatten sich nicht ernsthaft darauf eingestellt und über die Konsequenzen wagten sie schon gar nicht nachzudenken. Jesus nicht mehr bei uns, zum Greifen nah, seine Worte nicht mehr hören, ihn nicht mehr sehen? Nein, das konnten und das mochten sie sich nicht vorstellen. Und vielleicht gingen ihre Gedanken in dem Moment zurück. Was hatten sie alles mit ihrem Herrn und Meister erlebt in den zurückliegenden Jahren, die sie unterwegs gewesen waren? Er hatte Menschen gesund gemacht. Er hatte sogar Tote auferweckt. Vielen hatte er durch die Vergebung ihrer Schuld neues Leben eröffnet, neue Hoffnung geschenkt. Und wenn die Jünger selbst mutlos waren oder sich zerstritten hatten, dann war er da mitten unter ihnen und er hat sie wieder auf den Boden zurückgeholt. Er hat sie wieder in seine Nähe zurückgerufen. Er hatte sie getröstet. Er hatte die Prioritäten wieder unter ihnen zurechtgerückt. Und er hatte ihren Blick immer wieder auf das Wesentliche gelenkt. Und das sollte jetzt alles vorbei sein? Das durfte doch nicht wahr sein. Der Abschied steht bevor. Und Jesus macht das am Anfang des Abschnitts gleich sehr deutlich. Trauer, Erschütterung, Angst und Fragen, all das bricht über die Jünger herein wie ein Unwetter. Und der, der ihnen immer Trost und Halt gewesen war, sollte nicht mehr da sein? Die Kapitel Johannes 14 bis 16, aus denen wir vorhin in der Lesung schon einen Abschnitt gehört haben, werden zusammengefasst unter der Überschrift Abschiedsreden Jesu. Und er macht seinen Jüngern keine Illusion. Gleich der erste Satz in Kapitel 14 lautet: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und das zieht sich wie ein Refrain durch diese Kapitel bis Kapitel 16 hin, bis zum letzten Satz dort. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber seid getrosten Mutes, ich habe die Welt überwunden, besiegt. Ich bin größer und stärker als das, was euch niederzwingen will. Gerade dieser letzte Satz in den Abschiedsreden nimmt noch einen anderen roten Faden aus den Kapiteln auf. Jesus sagt, Bedrängnis und Druck werden kommen. Verfolgungen. Die Jünger werden den Hass der Welt auf sich ziehen. Und dann ergänzt Jesus, ich habe euch das alles vorhergesagt, damit ihr nicht am Glauben Schiffbruch erleidet, wenn es soweit kommt. Damit ihr vorbereitet seid. Dass ihr euch nicht verwirren lasst von dem, was passieren wird. Ihr erlebt nichts anderes, als was ich erlebt habe, euer Herr. Aber damit ihr euch daran erinnert, es wird so kommen. Und das alles sollen die Jünger jetzt durchstehen, ohne dass Jesus da ist. Da muss einem doch Angst und Bange werden. Mancher mag das heute in unseren Tagen ähnlich empfinden bei einem Blick ins Weltgeschehen. Es ist schon freundlich formuliert ein bisschen beunruhigend, was sich international auf der politischen Bühne tut. Gerade heute Morgen kam die Nachricht, dass wieder einer der führenden Politiker bisher gewachsenen Strukturen einfach links liegen lässt. Es interessiert ihn nicht mehr, was an Beziehung und Vertrauen gewachsen ist. Er will seinen Kopf durchsetzen. Und dann kommt jetzt noch die globale Corona-Pandemie dazu, von der niemand weiß, wie sie sich weiterentwickeln wird. Bis hinein in unsere Gottesdienstgestaltung erleben wir die Auswirkungen davon. Die Wirklichkeit, auf die die Jünger Jesu sich gefasst machen müssen, ist rau, ist kein blumenbestreuter Weg. Ihre Situation ist gezeichnet von Abschiedsschmerz, von Unsicherheit, von Angst. Angesichts dessen ermutigt Jesus sie: Ihr bleibt nicht allein. Ich werde euch den Helfer, den Beistand senden. Das griechische Wort, das hier für Helfer, für Beistand steht, stammt eigentlich aus der Gerichtssprache. Wörtlich bedeutet dieser Begriff jemanden, der herbeigerufen wird zur Hilfe. Sozusagen wie ein Anwalt. Heute, wenn wir Hilfe brauchen vor Gericht, dann suchen wir uns einen Rechtsanwalt, der unsere Sache vertreten soll. Diesen Ausdruck verwendet Jesus hier. Ich werde euch einen Helfer, einen Beistand senden, gewissermaßen wie ein Anwalt. Jesus sagt zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Angst und Bedrängnis. Ihr werdet in Situationen kommen, wo ihr meint, es geht nicht mehr. Aber Werft das Vertrauen zu mir nicht über Bord. Ein Helfer wird bei euch sein und er wird euch beistehen bis in Ewigkeit. Der Heilige Geist. Er ist nicht zu sehen, aber sein Wirken werdet ihr erleben und spüren. Der Heilige Geist wird zwei Dinge tun. Gegenüber der Welt wird er die Sache Gottes, das Anliegen Gottes vertreten, zusammen mit euch. Und das andere, was er tun wird, er wird die Verbindung zwischen mir und euch aufrechterhalten. Er wird euch das weitergeben, was von mir kommt, und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn ihr es verstehen könnt und wenn ihr es braucht. Er wird euch Trost geben, wenn ihr Trost braucht. Er wird euch Orientierung geben, wenn ihr Orientierung braucht. Er wird euer Vertrauen wieder neu stärken, wenn ihr Vertrauen braucht. Und vermutlich, wenn wir unser Leben hineingucken und uns zurückerinnern, dann könnten wir, wenn wir die Möglichkeit hätten, sicherlich einiges miteinander teilen, wo wir genau das erlebt haben, wo wir Trost erfahren haben, wo wir neue Mutigung erfahren haben. Das alles ist der Heilige Geist. Seit den ersten Pfingsten wirkt der Heilige Geist in dieser Welt. Manches Mal wurde und wird bis heute seinem Wirken Widerstand entgegengesetzt. Und trotzdem bleibt er aktiv und er überführt Menschen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und dem Gericht. Von der Sünde, weil sie Jesus ablehnen. Von der Gerechtigkeit, denn das Kreuz war nicht das schmachvolle Ende, so wie Menschen es gedacht hatten, sondern der Gekreuzigte wurde von Gott auferweckt und er wurde zum Herrn der Welt eingesetzt. Wenn man es in der juristischen, in der Gerichtssprache ausdrücken wollte, dann könnte man sagen, der von Menschen abgelehnt wurde, der von Menschen verurteilt wurde und deswegen ans Kreuz gebracht wurde, der wird von Gott voll rehabilitiert. Und er wird sogar zum Sieger erklärt. In seinem Namen werden sich alle Knie beugen vor dem, der im Himmel ist. Gott gibt ihm den Namen, der über allen Namen steht. Gott rehabilitiert den, der von Menschen abgelehnt und weggeschoben wurde. Und schließlich überführt der Heilige Geist vom Gericht. Der Teufel, der sich zum Weltbeherrscher aufgespielt hat, ist durch Jesus gerichtet und besiegt. Er ist noch nicht endgültig vernichtet, aber er ist besiegt. Das, was sich beim ersten Pfingsten in Jerusalem ereignete, das wiederholt sich bis in unsere Tage hinein immer wieder. Wir hören, was zum Beispiel in islamischen Ländern passiert. Gerade hatten wir die Gebetsaktion 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Vor einer Woche ging sie zu Ende. Viele Menschen kommen dort zum Glauben, auch in diesen eigentlich so widrigen Zeiten. Oder wenn wir an Nordkorea denken, obwohl dort vom Staat massivst bedrängt, nimmt die Zahl der Christen zu. Das geht natürlich nicht über unsere Medien und wir erfahren das nicht sehr oft und sehr häufig. Aber die Zahl der Christen, was über Untergrundkanäle aus Nordkorea herausdringt, die Zahl der Christen wächst. Dort finden sogar Leute zu Jesus, die nach menschlichem Ermessen niemals diesen Weg hätten finden können, weil sie von klein auf erzogen und indoktriniert worden waren in der kommunistischen Ideologie. Bei den Muslimen würde man sagen, das versteht man ja noch ein Stück, die halten was von Träumen, von Visionen, das kommt ja auch im Koran vor. In der kommunistischen Ideologie ist überhaupt kein Platz dafür. Und dennoch finden immer wieder Menschen zum Glauben. Bei einem Pastorentreffen erzählte ein Missionsehepaar aus Brasilien aus ihrer Arbeit. Die Gemeinde, in der sie waren, lag in São Paulo, einer gigantischen Stadtregion mit rund 20 Millionen Einwohnern. Nur zum Vergleich, dass man mal so eine Größenordnung hat. Niedersachsen, unser Bundesland, hat rund 8 Millionen Einwohner. São Paulo hat jede Menge Slums in dem größeren Einzugsbereich. Und in diesen Slums gibt es kleinere Stationsgemeinden. Und dafür war dieses Ehepaar unter anderem verantwortlich. Eines Tages taucht ein Mann in einer dieser Gemeinden auf und er sagt, das, was der hat, das will ich auch haben. Er meinte einen Bekannten, der schon länger zu dieser Gemeinde gehörte und er wusste, dass der da immer hingeht. Die Mitarbeiter standen da und verstanden zunächst mal nur Bahnhof. Ja, was hat denn der? Die Antwort, ich weiß es auch nicht. Aber ich kenne den schon lange. Und der lebt heute ganz anders als früher. Der geht anders mit seiner Umwelt um, mit seiner Familie. Da ist was passiert bei dem. Und das will ich auch haben. Und hier bei euch soll es das geben. Was hat der? Der Heilige Geist lockt und zieht Menschen zu Jesus seit dem ersten Pfingsten bis heute. Nichts hat sein Tun hindern können. Keine Verfolgung, kein Totschweigen. Seit den Tagen der frühen Kirche haben Menschen immer wieder diese Worte gebetet: Komm, Heiliger Geist. Und immer wieder ist dieses Gebet erhört worden. Mit ein paar ungebildeten Fischern und einfachen Frauen fing es an. Nach Jesu Weisung versammeln sie sich nach seiner Himmelfahrt und sie beten in Jerusalem. Und dann war der versprochene Beistand auf einmal da. Und die, die sich eben noch gerade ängstlich zurückgezogen hatten aus Furcht vor den Führern der Juden, die treten nun hinaus in die Öffentlichkeit. Furchtlos und bezeugen das, was sie mit Jesus erlebt haben, wer er ist. Seit dem ersten Pfingsten hat der Heilige Geist die Verbindung zwischen Jesus und seinen Jüngern, seinen Nachfolgern gehalten und sie immer wieder ermutigt, gerade auch in schwierigen Situationen. Und er hat ihnen das Verständnis geöffnet für die Worte Jesu dann, wenn sie es brauchten. Unter seiner Anleitung können wir verstehen lernen, was Gott uns im Blick auf unser Leben und seine Gemeinde zu sagen hat. Es bedarf dazu einer Voraussetzung. Wir müssen hinhören wollen. Man kann den Heiligen Geist auch wegdrängen, unterdrücken. Und da, wo das geschieht, da läuft er nicht amok, da zieht er sich zurück. Der Heilige Geist bricht sich nie aggressiv Bahn. Er lässt uns dann einfach ungestört weitermachen mit unserem Programm, wenn wir die Akzente setzen wollen. Man muss auf den Heiligen Geist hören wollen. Dazu ist Übung nötig. Das kann keiner, das ist keinem in die Wiege gelegt worden. Wir müssen es lernen, seine Stimme herauszuhören aus so vielen Stimmen in uns und um uns herum. Und wir lernen, seine Stimme zu unterscheiden durch das, was auch sonst unser Lernen begleitet, durch Versuch und Irrtum. Und darum sind wir in der Gemeinde auch auf den Austausch angewiesen, auf das Gespräch miteinander. Denn manchmal verrennt man sich zu leicht in seinen eigenen Lieblingsgedanken und hält sie schon für das Reden des Geistes. Im gemeinsamen Austausch können wir einander helfen, im Gespräch miteinander richtig hinhören zu lernen. In diesem Abschnitt hier wird deutlich, wie seelsorgerlich Jesus mit uns umgeht. Er sagt, ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber im Moment versteht ihr das noch nicht, es überfordert euch. Manchmal geht uns das vielleicht sogar ähnlich. Ein Hamburger Pastor erzählte mal, wenn Gott mir bei meiner Bekehrung sofort gezeigt hätte, dass ich später mal bei Open-Air-Veranstaltungen am Hamburger Hauptbahnhof, einem Brennpunkt in Hamburg, öffentlich auftreten würde, auf einer Apfelsinenkiste stehen würde und vor den Leuten predigen würde, ich wäre in dem Moment wohl tot umgefallen vor lauter Angst. Aber Gott gab ihm Zeit. Er gab ihm Zeit, einige Jahre in der Nachfolge Jesu zu wachsen, Erfahrungen zu machen. Und dann, als aus Gottes Sicht die Zeit reif geworden war, dann wurde sein Auftrag konkret. Und dann stand er vor dem Hamburger Hauptbahnhof auf einer Apfelsinenkiste und predigte den Leuten, die dort vorbeikamen. Und Leute blieben stehen. Und Leute fanden dadurch den Weg zu Jesus. Der Heilige Geist ist kein Antreiber. Er jagt uns nicht in die ganze Wahrheit, als müssten wir alles im Leben mit Jesus sofort begreifen. Es gibt Worte und Zusammenhänge in der Bibel, die bleiben uns manchmal einfach verschlossen. Die haben wir vielleicht schon ein paar Mal gelesen. Sie bleiben uns verschlossen. Und dann kommt irgendwann eine Lebenssituation, wo uns plötzlich ein Stück mehr aufgeht von der Wahrheit Gottes. Nicht immer, aber hin und wieder geschieht das gerade dann, wenn wir durch Tiefen gehen. Vielleicht werden wir zu schnell selbstsicher und von Gott unabhängig, wenn es uns gut geht. Wenn wir das Oberwasser haben und es alles nach unserem Kopf läuft, in der Tiefe zieht uns der Heilige Geist oft zu Jesus. Weil wir in diesen Momenten unsere Abhängigkeit von ihm spüren. Wir brauchen diesen Beistand, den Helfer, den Anwalt. Und wir werden dann offener, auf ihn zu hören. Es ist so ähnlich wie wenn wir Schmerzen haben, mit denen wir eine ganze Zeit lang leben. Und man schiebt sie weg und man drängt sie weg. Und irgendwie wird das ja auch wieder gehen. Es kommt und es geht von selbst. Und irgendwann kommt manchmal der Zeitpunkt, wo sie so schlimm werden, dass man es nicht mehr aushält. Und dann sind wir offen für den Besuch beim Arzt, was der uns sagt. Wir werden offen auf den Heiligen Geist zu hören manchmal, wenn das Wasser steigt und wir merken, wir kommen nicht mehr klar mit unserer Weisheit. Und zum Schluss, das macht Jesus am Ende deutlich, niemals führt der Heilige Geist an Jesus vorbei oder von ihm weg. Er führt zu einem immer tieferen und immer besseren Verstehen unseres Herrn. Und wenn er in unserem Leben mehr und mehr Raum gewinnt, dann hat der Heilige Geist sein Ziel erreicht. In einer notvollen Welt soll Jesus durch seine Jünger aufleuchten und erkennbar werden. Amen.